Im Herbst 1989 gehen die Bürgerinnen und Bürger der DDR gegen die SED-Diktatur auf die Straße. In einer friedlichen Revolution bringen sie das Regime zu Fall. Am 9. November 1989 endet die Zeit von Mauer und Stacheldraht, die mehr als ein Vierteljahrhundert lang die Deutschen in Ost und West voneinander trennte. In Berlin liegen sich die Menschen jubelnd in den Armen. In den Folgewochen werden im Osten die Forderungen nach staatlicher Einheit immer lauter. Die Regierungen und Zentralbanken stehen vor großen Herausforderungen, um die Voraussetzungen für die deutsche Einheit zu schaffen. Die sozialistische Planwirtschaft der DDR muss auf das Modell der freien Marktwirtschaft umgestellt werden. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gibt es viele Diskussionen, welche Maßnahmen und Entscheidungen notwendig seien. Die Befürworter einer schnellen Herbeiführung der Einheit setzen sich durch. Am 1. Juli 1990 tritt der Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion in Kraft. Die DDR übernimmt in dieser Einheit vor der Einheit das wirtschafts- und sozialpolitische System der Bundesrepublik und führt die D-Mark als alleiniges Zahlungsmittel ein. Alle Personenkontrollen an der innerdeutschen Grenze fallen endgültig weg. Wenige Wochen später, am 3. Oktober 1990, tritt die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. Für die Menschen in Ostdeutschland hatte sich das Leben mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion von einem Tag auf den anderen grundlegend verändert. Dem Übergang zu D-Mark und Marktwirtschaft folgte ein schwieriger Anpassungsprozess in Ostdeutschland. Doch die gewaltigen Herausforderungen, vor denen Ostdeutschland und die gesamte Bundesrepublik standen, bedingten auch eine einzigartige politische, soziale und ökonomische Transformation des Vereinten Landes. Welche Auswirkungen hatte die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion auf das Leben der Menschen in Ost und West konkret? Welche Erfahrungen brachten sie in den Prozess der deutschen Einheit ein? Was hat sich in ihrem Leben geändert? Und wie ist es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung um die innere Einheit Deutschlands bestellt? Hören Sie dazu Menschen aus Ost und West im Gespräch mit Corbinian Frenzel. Und zunächst zur thematischen Einstimmung eine Einleitung der Zeithistorikerin Eva Schäffler.
Der Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion war ein Meilenstein auf dem Weg zur deutschen Einheit. Unterzeichnet am 18. Mai 1990, trat er am 1. Juli 1990 in Kraft. So besiegelte er noch vor der staatlichen Einheit die wirtschaftliche und sozialpolitische Eingliederung der DDR in die Bundesrepublik. Der Staatsvertrag war außerdem einer der ersten Schritte in einem längeren Transformationsprozess, den der Osten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft durchlief. Diesen Übergang von Sozialismus zu Demokratie und Marktwirtschaft durchliefen damals auch eine Reihe anderer mittel- und osteuropäischer Staaten. Im Vergleich mit diesen Ländern war die DDR jedoch ein Sonderfall. Den Weg in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft beschritt sie nicht alleine, sondern gemeinsam mit einem großen Bruder, der Bundesrepublik. Mit dem Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion wurde unter anderem die bundesdeutsche Währung übernommen. Die D-Mark wurde zum alleinigen Zahlungsmittel in der DDR. Und die Ostmark wurde von heute auf morgen abgeschafft. Für Löhne, Gehälter, Renten und Mieten wurde eine Konversionsrate von 1:1 festgelegt. Wer vorher 1.000 Ostmark monatlich verdient hatte, verdiente nun 1.000 D-Mark. Sparguthaben konnten bis zu einer geringen Obergrenze ebenfalls im Verhältnis 1:1 eingetauscht werden. Darüber galt eine Konversionsrate von 2:1. Der Staatsvertrag brachte aber nicht nur eine neue Währung in die DDR, er brachte auch ein vollkommen neues Wirtschaftssystem. Die sozialistische Planwirtschaft wurde abgelöst von der sozialen Marktwirtschaft und den für sie typischen Merkmalen wie Privateigentum, Leistungswettbewerb und freie Preisbildung. Auch auf der Ebene des Sozialsystems hatte der Staatsvertrag Auswirkungen für die DDR. Das dort vorhandene Sozialsystem wurde nun in die verschiedenen, in der Bundesrepublik bestehenden Sicherungssysteme überführt, zum Beispiel in die Renten- und Krankenversicherung. Angesichts der tiefgreifenden Änderungen, die der Staatsvertrag mit sich brachte, ist bemerkenswert, wie schnell er zustande kam. Das Thema Währungsunion kam Anfang 1990 auf die politische Agenda. Bereits im März 1990 beschloss das Bundeskabinett, der DDR eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion anzubieten. Einen Monat später begannen die offiziellen Verhandlungen und am 18. Mai wurde der Staatsvertrag unterzeichnet. Nachdem er in Bundestag, Bundesrat und Volkskammer verabschiedet worden war, trat er am 1. Juli 1990 in Kraft. Das Eiltempo, in dem die Bundesrepublik und die DDR eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion eingingen, bedeutete aber keineswegs, dass der Weg dorthin konfliktfrei verlief. Im Gegenteil, es gab eine Reihe von kritischen Stimmen. In der Bundesrepublik warnte zum Beispiel der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ausdrücklich vor einer schnellen Währungsunion und plädierte stattdessen für ein mehrstufiges, langsameres Vorgehen. In der DDR kritisierten Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler, dass die Währungsunion auch die Aufgabe der eigenen Souveränität bedeute. Eine selbstständige Entwicklung in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft sei dann nicht mehr möglich. Das Zustandekommen des Staatsvertrags konnten diese und andere Gegenstimmen aber letztlich nicht abwenden. Als einflussreicher erwies sich eine Reihe politischer Argumente, die für eine schnelle Währungsunion sprachen. Insbesondere Bundeskanzler Kohl wollte die Verhandlungen schnell und nach seinen inhaltlichen Vorstellungen zum Abschluss bringen. Außenpolitisch, vor allem mit Blick auf die Sowjetunion, standen die Chancen zu diesem Zeitpunkt gut, eine Währungsunion zu etablieren. Jedoch war fraglich, wie lange dieses Gelegenheitsfenster geöffnet bleiben würde. Auch innenpolitisch war es für Kohl günstig, in Sachen Währungsunion ein rasches und positives Ergebnis zu erzielen. Zeitgleich zu den Verhandlungen um die Währungsunion fanden auch die ersten freien Wahlen in der DDR statt und der CDU war daran gelegen, dass die konservativen und liberalen Kräfte dabei gut abschnitten, was letztendlich auch der Fall war. Indes wurden in der DDR die Rufe nach einer Währungsunion immer lauter. Kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr. Dieser Slogan war damals häufig zu hören. De facto verließen seit dem Mauerfall Massen von Ostdeutschen die DDR in Richtung Westen. Diese Abwanderungsbewegung machte die DDR noch instabiler. Befürchtet wurde ihr politischer und wirtschaftlicher Kollaps. Tatsächlich verschlechterte sich der wirtschaftliche Zustand der DDR mit jedem Tag. Zum Beispiel wurde der bereits seit langem bestehende Devisenmangel zu einem immer größeren Problem. Gesamtwirtschaftlich erschien die Währungsunion also als willkommener Ausweg und auch große Teile der DDR-Bevölkerung verknüpften mit der Einführung der D-Mark positive Erwartungen. Die Hoffnung, mit der bundesdeutschen Währung auch bald den Lebensstandard auf das dortige Niveau zu heben, wurden jedoch in vielerlei Hinsicht enttäuscht. Nach dem Inkrafttreten der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion wurde schnell deutlich, dass damit auch negative Folgen verbunden waren. So mussten sich die ostdeutschen Betriebe mit der D-Mark auch schlagartig den Weltmarktbedingungen stellen, wodurch sich ihre Absatzmöglichkeiten massiv verschlechterten. Die Absatzmärkte in Osteuropa brachen weg, unter anderem, weil die dortigen Handelspartner die DDR-Produkte nicht in D-Mark bezahlen konnten oder wollten. Die ostdeutschen Produkte fanden aber auch auf den westlichen Märkten nur schlecht Abnehmer, da sie hier häufig aus qualitativer Sicht nicht wettbewerbsfähig waren. Hinzu kam, dass westdeutsche Waren den ostdeutschen Markt überschwemmten. Dadurch mussten die DDR-Betriebe selbst auf regionaler Ebene Einbußen hinnehmen. Die Folge waren Unternehmenszusammenbrüche und ein massiver Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Die Arbeitslosigkeit wurde schnell zu einem Phänomen, mit dem die gesamte ostdeutsche Bevölkerung zu kämpfen hatte. Langfristig betrachtet waren unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aber auch unterschiedlich stark betroffen. Dies fällt zum Beispiel auf, wenn man die Arbeitslosenquote von Männern und Frauen miteinander vergleicht. 1994 lag die weibliche Arbeitslosenquote bei gut 21%, die männliche bei knapp 11%. Im Jahr 1995 waren fast 77% aller Langzeitarbeitslosen Frauen. Allerdings fanden viele Frauen einen Ausweg aus der Arbeitslosigkeit, indem sie Ostdeutschland verließen. Zu diesem Schritt entschlossen sich Frauen deutlich häufiger als Männer. So wanderten 1991 knapp 95.000 Frauen und nur gut 60.000 Männer von Ost nach West. Die Entwicklung in Sachen Arbeitslosigkeit und Abwanderung hatte wiederum einen Einfluss auf die in Ostdeutschland verbliebenen Bevölkerungsgruppen. Eine gesellschaftliche, vor allem von jungen Männern getragene Tendenz war zum Beispiel der wachsende Rechtsextremismus. Unterschiedliche Auswirkungen hatte die Transformation aber nicht nur auf verschiedene Bevölkerungsgruppen, sondern auch in verschiedenen Regionen. Zum Beispiel gilt Sachsen als Bundesland, das mittel- bzw. langfristig gesehen zu einer vergleichsweise positiven wirtschaftlichen Entwicklung zurückfand. Anfang der 1990er Jahre verfolgte das Bundesland noch eine Strukturpolitik, die auf die Erhaltung alter industrieller Kerne abzielte. Schnell verschob sich der Fokus aber auf den Neuaufbau industrieller Strukturen. Förderlich für die wirtschaftlich eher positive Entwicklung waren aber auch eine Reihe von Standortvoraussetzungen, zum Beispiel die seit langer Zeit in Sachsen bestehende industrielle Tradition in einer Reihe von Branchen. In längerer zeitlicher Perspektive stellte sich nicht nur in Sachsen, sondern in der gesamten Region wieder eine bessere wirtschaftliche Entwicklung ein. Unabhängig davon bleibt all das, was in den 1990er Jahren in Ostdeutschland geschah, bis heute ein umstrittenes Thema. Die Wahrnehmung, der Osten sei vom Westen übernommen worden, spielt dabei eine wichtige Rolle. Dies verwundert nicht weiter, wenn man sich zum Beispiel Aussagen westdeutscher Politiker zu Beginn der 1990er Jahre vor Augen führt. Im Zusammenhang mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion häuften sich Formulierungen wie die bedingungslose wirtschaftliche Kapitulation der DDR oder wir bezahlen alles, also bestimmen wir alles. Umstritten war und ist die Währungsunion aber auch im Hinblick auf ihre inhaltliche Umsetzung. Zum Beispiel wurde die Konversionsrate von 1:1 immer wieder als aus ökonomischer Sicht falsche Entscheidung eingeordnet. Dies verweist darauf, dass die Währungsunion vor dem Hintergrund eines politisch-ökonomischen Dilemmas stattfand und dass politische Faktoren letztlich einen größeren Einfluss auf ihr Zustandekommen hatten. Eine Frage, die im Hinblick auf die Währungsunion immer wieder gestellt wird, ist, ob es eine Alternative gegeben hätte. Solche Was-wäre-gewesen-wenn-Fragen kann zumindest die Geschichtswissenschaft nicht in seriöser Weise beantworten. Was sie aber kann, ist die Transformation als solches zu untersuchen. Dies wird in Zukunft immer besser möglich sein, da immer mehr Archivquellen zu diesem Thema zugänglich werden. Bereits jetzt gibt es Forschungsprojekte, die auf eben solchen Archivquellen fußen, zum Beispiel das Projekt zur Geschichte der Treuhandanstalt am Institut für Zeitgeschichte. Die Ergebnisse solcher Forschungsprojekte können gesellschaftliche Diskussionen nicht nur inhaltlich unterfüttern. Sie können auch dazu beitragen, dass Konflikte, zum Beispiel um die Währungsunion, ihr gesellschaftliches Spaltungspotenzial verlieren.
Stoff zum Nachdenken und zum Diskutieren, das war der Impuls von Dr. Eva Schäffler vom Institut für Zeitgeschichte München. Für diese Folge des Podcasts, die Einheit vor der Einheit, 30 Jahre Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, diesmal mit dem regionalen Schwerpunkt in Sachsen. Und ich will Ihnen gerne die Stimmen, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vorstellen, die hier heute zu Wort kommen. Konstanze John, Schriftstellerin, in Leipzig geboren, viele Jahre in Zwickau zu Hause, wo sie sich in die Heimatgeschichte eingegraben haben. Unter anderem ist dabei auch der Dokumentarfilm »Glück auf, mach's gut« entstanden über die Schließung der Steinkohlenkokerei August Bebel. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich begrüße Iris Kloppich, langjährige Vorsitzende des DGB Sachsen, seit 1986 in der Gewerkschaftsarbeit und vor allem auch mit dem Blick auf die Transformationsprozesse, die die Wirtschaft in Sachsen durchgemacht hat, mit diesen Themen beschäftigt. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Und Rainer Eichhorn, Architekt und ehemals Bürgermeister der Stadt Zwickau für die CDU, nämlich zwischen 1990 und 2001, seither wieder Architekt und Unternehmensberater. Auch Ihnen einen guten Tag.
Herzliches Willkommen.
Herr Eichhorn, Sie waren damals, also in dieser Zeit, über die wir sprechen, der Einheit vor der Einheit im Frühsommer 1990, ja ganz frisch im Oberbürgermeisteramt angekommen.
Ja, das war eine Zeit, die für alles Anlass gab, Fragen zu stellen, weil so viele Fragen kamen und manche mussten über Nacht beantwortet werden, weil die Bürger am nächsten Tag möglichst schon Antworten wissen wollten. Es war wie ein zu schnell laufender Film.
Also das war wahrscheinlich auch eine Zeit, wo Sie viel gearbeitet, wenig geschlafen haben?
Ja, das war so. Also das Rathaus hat mich früh um 7 gesehen und an den normalen Tagen 22 und 23 Uhr erst verlassen sehen. Und an vielen Tagen ging es auch bis um 1:30, 2 in der Nacht.
Mhm. Frau Kloppich, Sie waren damals beim FDGB, beim Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der ja wahrscheinlich auch mittendrin war in einer Umbruchszeit.
Naja, der FDGB hat sich ja relativ schnell in Luft aufgelöst und die Mitgliedsgewerkschaften, die damals auch im FDGB organisiert waren, haben dann ganz schnell ihre doch relative Eigenständigkeit bekommen. Und ich war dann in der IG Metall Ost. Und von der IG Metall Ost war schon am Ende des Jahres eigentlich klar, dass es nur eine gemeinsame IG Metall in der Bundesrepublik geben kann. Und so wurde dann schon auch bald geplant, die IG Metall der Bundesrepublik zu gründen.
Aber galt das auch schon, also wenn wir jetzt über diese Zeit reden, in den Tagen um die Einführung der D-Mark 1. Juli 1990, um die Zeit der Wirtschafts- und Währungsunion, waren Sie da schon nicht mehr FDGB?
Nein, da waren wir schon nicht mehr FDGB. Wir waren schon IG Metall der Bundesrepublik und haben kräftig eigentlich als IG Metall an den Geschehnissen, die ja schon vor der 1. Juli in den Monaten stattgefunden haben, nämlich massenhafter Zusammenbruch von Industriebetrieben, da waren wir schon richtig aktiv. Der gemeinsame Gewerkschaftstag fand im Mai schon statt. Und so mussten wir im Prinzip dann ganz schnell lernen, alles, was Gewerkschaftsarbeit in einer IG Metall ausmacht, was es zu DDR-Zeiten nicht gab.
Das heißt, also Sie hatten sozusagen, wenn wir das hier als Einheit vor der Einheit betiteln, waren Sie sogar noch einen Schritt vor dieser Einheit. Frau John, Sie haben mir geschrieben, dass Sie 1988 nach Zwickau kamen. Das heißt, dass Sie diese Zeit dann auch in Zwickau erlebt haben, also diese Frühsommer-Umbruchstage?
Ja und nein. Also im Prinzip dadurch, ich bin in Leipzig geboren, bin da eigentlich sozialisiert, habe dann ab 82 für 7 Jahre in Rostock gelebt und dann 88 eben nach Zwickau. Das heißt, ich habe wirklich 3 Stationen unterschiedliche DDR kennengelernt. Insofern bin ich auch sehr dankbar für dieses Spektrum, was ich bekommen habe. Und in der Zeit, es war insgesamt eine depressive Zeit für mich, muss ich so sagen, auch vorher schon, weil als ich in die Stadt kam, also Leipzig war auch umweltbelastet, aber Zwickau liegt auch so in der Grube, wollte ich schon sagen, gibt es viele Gruben, also im Tal, wo also diese ganzen Abgase sozusagen sich sammelten. Und ich war sehr berührt und eigentlich deprimiert. Ich dachte, schaute immer hinaus in diesen Nebel und dachte, dass die Menschen da überhaupt noch leben. Also das hat mich sehr berührt.
Aber Frau John, wenn ich da anklopfen darf, wenn Sie sagen, also Sie sind nach Zwickau gekommen, noch in dieser Endphase der DDR, haben das als deprimierend wahrgenommen. Wenn Sie dann jetzt an diese Tage denken, also in der politischen Wendezeit, aber eben auch gerade dieser Frühsommer 1990, also als eben diese Schritte auch ganz schnell vorangingen, welche Stimmung erinnern Sie da? War das dann anders? War da diese Depression dann auch, diese Stimmung, hatte die sich schon ein Stück verflüchtigt für Sie und aber auch für die Menschen um Sie herum?
Ich sag mal so, als Leipzigerin, wir Leipziger, wir sind so, also in allen Zeiten sozusagen, die ich jedenfalls erleben konnte, mehr so unter dem Motto, das können wir jetzt nicht machen, na dann machen wir es eben anders. Ja, also wir sind Fischeland, wie der Sachse sagt, wir suchen dann immer noch einen anderen Weg und Leipzig ist auch so eine Stadt des Kabaretts und hat auch so einen besonderen trockenen Humor, der vielleicht so ein bisschen mit den Kölnern auch zu vergleichen ist. Jedenfalls in der Zeit war der sehr ausgeprägt. Rostock, das war so der norddeutsche Leben und Leben lassen, sage ich jetzt mal so, mit allen Facetten, die es natürlich auch dort gab. Und Zwickau hatte ich jedenfalls das Gefühl, wahrscheinlich noch verstärkt dadurch, dass mein Lebenspartner damals sich dann schnell outete, dass er IM ist. Und ich auch seine Angst immer mitbekam, wie er eigentlich immer Angst hatte, dass ein anderer das auch ist. Das hielt schon noch ganz schön an. Und so dieses Gefühl, etwas zu machen, da war ich schon mit 2 Kindern dann allein, 6 und 8 Jahre, ein bisschen gebremst. Das kam dann erst 1-2 Jahre später, als ich dann nur 1 Jahr später bei Demokratie jetzt mit dabei war.
Mhm. Ich frage nochmal die anderen beiden, Herr Eichhorn, also diese Frage nach der Stimmung. Wie viel Euphorie war da so in der Luft, also so in diesen Tagen kurz vor der Wirtschaftswährungsunion, vor der Sozialunion, vor diesem Tag, dem 1. Juli, der dann eben auch die D-Mark brachte? Wie erinnern Sie das?
Die Euphorie, die war im Jahreswechsel 90 schon an vielen Stellen da und wir mussten ihn auch bremsen. Ich habe deshalb schon frühzeitig begonnen, nicht im Sinne von Blut, Schweiß und Tränen reden, wohl aber von Realismus zu sagen, es kommt eine ganz schwere Zeit auf uns zu. Das wird nicht das Land, wo Milch und Honig fließen, sein. Und da kam mir natürlich entgegen, dass ich die Bundesrepublik auch 1987 und 89 bei privaten Besuchen in dringenden Familienangelegenheiten gesehen hatte und mit vielen Freunden aus dem Westen Kontakt hatte. Ich wusste also, was auf uns zukommen kann und welcher gewaltige Transformationsprozess vor uns stand. Und viele, die in DDR-Zeiten nie die Chance hatten, in den Westen zu fahren und auch kein Bild hatten, sondern das nur aus den Medien kannten, denen musste man natürlich sagen, du kannst nicht wie im Osten arbeiten und wie im Westen leben. Es wird sehr schwer für viele werden. Wir werden Arbeitslose haben, aber wir werden uns alle bemühen, dass es euch besser geht. Zum typisches Beispiel. Noch vor meiner Wahl zum Oberbürgermeister am Ende Mai 1990 haben mich die 12.000 Sachsenringwerker auf den Stufen vorm Werk gefragt, was wird aus uns? Und ich musste ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann euch versprechen, alles zu tun, dass auch die Automobiltradition in Zwickau fortgeführt wird. Das haben wir glücklicherweise auch durch das große Engagement von Volkswagen geschafft. Aber die Euphorie als nun wird alles gut, ich glaube, die hat nicht so extrem Einzug gehalten. Natürlich um die Einführung der D-Mark herum, ganz klare Sache. Da hat sich natürlich haben sich viele versprochen, dass es nun ganz andere Möglichkeiten gibt zum Einkaufen und zum Reisen und. Aber das ist auch nicht selbstverständlich gewesen. Ich kann mit Dankbarkeit noch eine Ergänzung bringen, die auch nicht unbedingt jeden so bewusst sein wird. Bei der Währungsreform 1948 in der Bundesrepublik waren vorneweg teilweise die Läden leer. Und die haben gehamstert für die Zeit danach. Und in Zwickau waren unsere Läden alle voll, einfach deshalb, weil ein ehemaliger SED-Verantwortlicher, der Stadtrat für Handel und Versorgung, mir gesagt hat, ich weiß, wie die Läger voll sind, ich bleibe bei dir in Rufweite und sorge dafür, dass das, was hier 48 passiert im Westen ist, nicht hier in Zwickau passiert. Und wir hatten tatsächlich volle Läden bis zum letzten Tag der DDR-Mark. Und dann natürlich den großen Jubel nach dem Einkauf das erste Mal mit der D-Mark.
Wir haben gerade in dem Eingangsimpuls von Eva Schäffler gehört, dass da ja ganz gegensätzliche Systeme zusammenkommen mussten in relativ kurzer Zeit, also fast über Nacht. Die sozialistische Planwirtschaft und die freie Marktwirtschaft. Wie sehr war Ihnen denn in diesen Tagen bewusst, wie groß diese Unterschiedlichkeit ist und wie sehr Sie das fordern wird?
Also uns war das schon sehr bewusst, dass es sehr große Unterschiede geben wird, auch später. Und die Rechnungsführung und besonders die ökonomischen Themen haben bei uns eine riesige Rolle gespielt. Und ich bin der Meinung, für die Menschen, die sich im Prinzip konzentriert haben im großen Maße auf die D-Mark und ja auch in Leipzig bei den Montagsdemos gerufen haben, kommt die D-Mark nicht zu mir, gehe ich zu ihr. Wussten wir eigentlich, was ökonomisch damit verbunden ist? Die D-Mark wurde dann sozusagen berechnet. Eine D-Mark sind 4,50 Ost. Und wenn man die Produkte sozusagen, die wir in der DDR hergestellt haben, ökonomisch so bewertet, dann war klar, dass weder Export nach China und andere Länder, beziehungsweise auch im Rahmen des RGW, dass sich das unheimlich verteuert und wir auf unseren Produkten möglicherweise sehr stark sitzen bleiben werden, weil einfach der Einkauf für die anderen Länder zu teuer wird. Und solche Dimensionen haben wir damals schon betrachtet und es war klar, es wird überhaupt nicht einfach werden.
Frau Schäffler, Sie haben uns in Ihrem Eingangsvortrag ja auch referiert, dass diese Diskussion stattgefunden hat, der Umtauschkurs 1:1, dass das eben auch als falsche Entscheidung zum Teil schon damals wahrgenommen wurde. Natürlich vor allem eben unter ökonomischen Gesichtspunkten, vermute ich mal, nicht politisch.
Genau, also es gab zu dem Zeitpunkt, also rein politisch war diese Konversionsrate von 1:1 schon ziemlich schnell im Gespräch. Aber es gab natürlich auf bundesdeutscher Seite Akteure wie den bereits erwähnten Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Aber auch die Bundesbank, also die haben sich ganz klar gegen diese Konversionsrate von 1:1 ausgesprochen und haben da eben negative Auswirkungen auf die ostdeutsche Wirtschaft hervorgesagt, haben auch gesagt, okay, wenn wir das so machen, dann wird sich in Zukunft die Notwendigkeit ergeben, dass der Westen dann hohe Transferzahlungen leistet. Und die ökonomischen Fachexperten, die haben eigentlich eher plädiert für eine stufenweise Anpassung, für einen langsamen Prozess, nicht für so eine sogenannte Schocktherapie. Unter diesem Begriff ist das ja dann auch oft bezeichnet worden.
Dann frage ich mal den Politiker, den ehemaligen Oberbürgermeister in dieser Runde, Rainer Eichhorn. Andererseits aber politisch wäre das aus Ihrer Sicht wahrscheinlich nicht denkbar gewesen, dass man sagt, aus ökonomischen Gründen tauscht man eben nicht 1:1 um. Oder wie sehen Sie das heute?
Das haben viele analog gesehen, wie das Frau Dr. Schäfer jetzt gesagt hat. Aber es gab politisch wirklich keine Mehrheit, dass die Leute in der Kürze der Zeit all diese komplexen Zusammenhänge verstehen würden. Und es ist ja nicht nur so gewesen, dass nach dem 1. Juli dann die Westwaren den Osten überschwemmt haben. Nein, die gelernten DDR-Bürger haben ja von einem Tag auf den anderen auch ihr Einkaufsverhalten geändert. Ich erinnere mich im April 1991, als wir die Trabantproduktion eingestellt haben in Zwickau. Ich war zu der Zeit auch im Aufsichtsrat vom Sachsenring. Da haben die Arbeiter gefragt, gab es denn wirklich keine andere Möglichkeit, als jetzt den Trabant einzustellen? Und da hat unser damaliger Ministerpräsident, Professor Kurt Biedenkopf, die Frage sofort in den Raum gestellt, bitte mal Hand hoch, wer von Ihnen hat als nächstes einen Trabant vorzukaufen? Und das Ungeahnte trat ein, nicht eine einzige Hand hob sich. Und da hat er gesagt, wenn ihr mit euren eigenen Einkaufsverhalten euren Arbeitsplatz gefährdet, müsst ihr euch nicht wundern, wenn das in der gesamten Wirtschaft so ist. Bitte kauft das ein, wovon eure Verwandten, Freunde und ihren Arbeitsplatz noch ein Stück sichern können. Und die Erkenntnis, das dauerte ein ganzes Stück, ne, das ist jetzt neu, ich mache das einfach für mich so, ohne dass man auf Zusammenhänge achtete und eben auch den Umtauschkurs als das für mich persönlich Richtige betrachtete, egal was es insgesamt für das Land bedeutet.
Konstanze John, ich will das gerne auch nochmal bei Ihnen ansprechen, auch mit Ihren Beobachtungen, Ihren Erfahrungen in Zwickau. Ich habe anfangs gesagt, dass Sie unter anderem auch einen Dokumentarfilm gemacht haben, Glück auf, mach's gut, der ja sich mit der Schließung der Steinkohlenkokerei dort beschäftigt. Welche Beobachtung haben Sie da gemacht? Was war das im Prinzip für eine Geschichte, eine unvermeidbare?
Ja, ich glaube schon. Was mich berührt hat, dass wir, als wir es dann im Gasometer in Zwickau gezeigt haben, den Film, wirklich diese Arbeiter, also Tränen in den Augen hatten. Dabei haben wir auch dokumentarisch nur die Bilder gezeigt und kurz die Bergbaugeschichte und dann die Zeitzeugen zu Wort kommen lassen.
Tränen in den Augen, das kann natürlich aus sozusagen der Erinnerung sein und es kann aber natürlich auch, können eben genau auch schmerzhafte Erinnerungen sein. Und wenn ich mal das als Schablone nehme, wir haben ja dieses Projekt hier auch begleitet, die Einheit vor der Einheit, 30 Jahre Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, mit einer Online-Befragung, mit dem Aufruf an Bürgerinnen und Bürgern, sich via Facebook, via andere Kanäle auch zu Wort zu melden. Da gibt es positive Kommentare, aber da gibt es auch gerade, wenn wir so auf diese Zeit gucken, der 1. Juli, die D-Mark kommt, eben ganz viel Tränen, die offenbar nicht getrocknet sind. Also da, wo die Erinnerungen sind an große Entlassungswellen, an einen Verlust einer Struktur. Und das klingt nicht nach Aufbruch, das klingt ganz häufig wirklich nach Verlust. Herr Eichhorn, und ich frage Sie jetzt vielleicht aber auch eher nach negativen Erfahrungen, die Sie auch gemacht haben, also nach diesen Enttäuschungen. Wie stark ist das begegnet? Wie viele Enttäuschungen haben Sie auch, wenn Sie versucht haben, das positiv zu sehen, selbst erlebt in diesem ganzen Transformationsprozess?
Ich denke, Enttäuschung im eigentlichen Sinn würde ich das nicht bezeichnen. Wir wussten von vielem, was auf uns zukommt, auch dadurch, dass wir eine Partnerstadt hatten, die einen solchen schwierigen Prozess als Bergbaustadt schon erlebt hat. Das ist Dortmund. Und die Dortmunder haben mir gesagt, Eschern, ihr werdet alle Leckereien im Fußboden finden, euer Wasser und eure Luft und alles das. Das haben wir alles durch. Das wird ein mühsamer Prozess. Und wenn man das schon weiß und wenn man das schon vor dem ins Amt kommen hört, dann arbeitet man da bewusster drauf zu, wird nicht enttäuscht, sondern nimmt es mit dem nötigen Pragmatismus. Ein Beispiel. Wir sitzen den ersten Tag im Rathaus im Amt und erfahren aus den bis dato verschlossenen Tresoren des Staates, dass rund um eine Batteriefabrik in Zwickau der Boden ungefähr einen halben Meter tief mit Blei verseucht ist. Also mussten wir sofort raus und allen Kleingärtnern sagen, bitte esst nicht mehr euer Gemüse, es ist hochgradig kontaminiert. Wenn man sowas nicht ahnt, ist man da heillos erschrocken. Wir waren schon ein Stück darauf vorbereitet und haben uns über jeden Tag gefreut, wo wir solche Überraschungen nicht hatten. Ich will aber trotzdem eins nochmal einflechten zu dem, was Frau Kleppich vorhin gesagt hat. Der Prozess war so schnell manchmal, dass es auch noch vor der Wirtschafts- und Sozialunion schon große Bestrebungen gab. Und es ist wichtig, dass das auch nochmal deutlich wird, dass Zwickau eine Rolle gespielt hat bei der Wiedervereinigung des deutschen Handwerks. Die Handwerker Ost und West, 4000 Handwerkerinnen und Handwerker, haben schon am 21. Juni in Zwickau eine große Vereinigungskonferenz gemacht und waren damit dem Bundesverband der Handwerker beigetreten. Oder ich kam ins Amt und konnte schon sehen am Band im Sachsenring, also noch VEB Sachsenring, dass dort Trabants und Polo von Volkswagen hingen. Also etwas zum Mut machen. Und ich glaube, das war die Besonderheit, die wir bei uns in der Region hatten, dass die Bergleute mit ihrem Spruch, geht nicht, gibt's nicht, ein Stück von diesem, wir müssen uns was einfallen lassen, rübergebracht hat. Und ich glaube, dass wir deshalb bei allen Schlägen, bei großer Arbeitslosigkeit, bei all dem Umweltproblemen, bei all den Transferproblemen und auch bei dem, das haben Kolleginnen und Kollegen von Frau Kleppich mit mir auch leidvoll miterleben können und müssen, dass wir viele Leute in die Arbeitslosigkeit begleiten mussten. Das waren harte Prozesse und da gebe ich gern zu, dass man mitunter im unbeobachteten Moment auch hat Tränen fließen lassen. Gerade bei dem Vorgang, den die Frau Jun schildert bei der Kokerei, da habe ich mir gesagt, wo sind heute all die großen Politiker aus Berlin oder sonst woher? Und bei der Einstellung der Kokerei war ich ziemlich einsam und habe gesagt, wenn du heute nicht bei deinen Kumpels stehst, dann glauben die überhaupt nichts mehr. Und das sind die Dinge, die mit Emotionen große Freude über das, was man schon geschafft hat, aber mit einigen Ärgernissen als Mischung wie ein Film an einem vorüber rauschen. Und ich bin gerade beim Schreiben meiner Memoiren und da habe ich das natürlich in komprimierter Form nochmal da. Ich würde sagen, es war ein wahnsinniger Mix und es war ein tolles Abenteuer und es ist zum Glück bis heute halbwegs gut gegangen.
Eva Schäffler vom Institut für Zeitgeschichte hat ja auch gerade so in einem Satz gesagt, dass Sachsen an sich ein ganz gutes Beispiel für den Umbau gewesen ist in ökonomischer Hinsicht. Sie müssen uns jetzt gerade noch mal sagen, warum, Frau Schäffler, und dann bin ich gespannt, ob aus Gewerkschaftsperspektive von vor Ort Iris Kloppich das auch sozusagen bestätigen würde. Aber erst mal Sie bitte, Frau Schäffler.
Es wird immer davon gesprochen, dass Sachsen so ein bisschen als Vorbild fungiert hat, auch für andere ostdeutsche Bundesländer. Wenn man jetzt mal die nüchternen Zahlen sich anschaut, dann sieht man natürlich schon, dass es auch in Sachsen, selbst in den 2000er Jahren, noch eine Arbeitslosigkeit von knapp 20% gab. Also das ist, da waren auch schon noch Probleme da. Andererseits, wenn man dann wieder andere Kennziffern sich anschaut, wie das Wirtschaftswachstum, das hat sich doch dann relativ gut entwickelt. Von, wenn ich jetzt mal die Zahl aus 1998 sage, da lagen wir noch bei 1,2%. Im Jahr 2006 waren wir dann schon bei 4% angelangt. Also hier hat man schon eine ganz gute Entwicklung gehabt. Und förderlich für diese positive Entwicklung war zum einen diese industrielle Tradition in verschiedenen Branchen, im Kraftzeugbau, dann später auch in der, also so in Richtung Mikroelektronik und sowas. Also da hat man sich, glaube ich, schon ganz gut positioniert. Und was auch noch hinzukommt, das sieht man übrigens auch, wenn man sich diese wirtschaftlichen Kennzahlen anschaut. Man hat eben drei Großstädte und urbane Räume haben ja stets auch so eine Anziehungskraft, ziehen Unternehmen an, ziehen junge Leute, ziehen Innovationspotenzial an. Und ich denke, da waren eben ganz gute Rahmenbedingungen vorhanden, die auch ganz gut genutzt wurden.
Frau Kloppich, wie gesagt, aus Gewerkschaftsperspektive, ich habe bei Ihnen schon diesen positiven Grundton gehört, aber natürlich gab es einen Preis, wahrscheinlich sehr viel weniger Beschäftigte im Vergleich zu vorher, unterm Strich.
Na, der Preis war natürlich hoch. Also ich bringe mal zwei Beispiele, die mir sehr am Herzen liegen. Das eine ist natürlich Sachsenring und Herr Eichhorn wird das sicherlich bestätigen. Also ich habe noch mal nachgelesen in meinen Aufzeichnungen für ein Buch und da hatten wir am 1.7.1990 800 Beschäftigte und ein Jahr später waren es 7.500. Da gab es aber aus gewerkschaftlicher Sicht einen Tarifvertrag, der Beschäftigungssicherung und Kündigungsschutz ausgemacht hat. Den haben wir hier in Sachsen hinbekommen als streikführender Betrieb. Ja, da waren es also 7.500 und am 1.1.1992 waren es noch 1.600, also von 10.728. Das ist natürlich ein wahnsinniger Verlust und insgesamt muss man sagen, haben aber Gewerkschaften damals, und hier bringe ich meine IG Metall, Herr Eichhorn wird ja noch den Hasso Dübel kennen, der gemeinsam auch vieles mit Herrn Biedenkopf damals besprochen hat und gesagt hat, wir brauchen eine Wirtschafts- und Strukturpolitik für Sachsen und die muss regional sein. Und das müssen die Akteure, die regional zur Verfügung stehen, sozusagen vernetzt arbeiten und müssen eine Stärke-Schwäche-Analyse machen. Wo können wir ansetzen? Wo ist was weiterentwicklungsfähig? Wo können wir die Bräute schön machen? Also Betriebe, die sozusagen Zukunftschancen hatten, wo können wir die schön machen, um dann sozusagen davon zu profitieren? Also das sind schon neue Wege, die wir gegangen sind, neben Betriebsratswahlen, das war ja alles neu. Also die Beschäftigten und Gewerkschaftsmitglieder mussten eine ganze Menge lernen, genau wie wir. Wir hatten ja, Herr Eichhorn hat das vorhin gesagt, so eine Art Zeitraffer. Wir mussten Learning by Doing machen und das war jeden Tag neu. Tarifvertragsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Montan-Mitbestimmungsgesetz. Also es war eine spannende und sehr lehrreiche Zeit und wir haben Kolleginnen und Kollegen damals gefunden in den Betrieben, die wirklich toll mitgemacht haben und ohne Kampferfahrung in den Streik zum Beispiel gegangen sind.
Große Frage.
Ich würde gerne noch was ergänzen. Ich denke, ein wesentlicher Punkt für das durchaus gute Gelingen der Entwicklung in Sachsen war, dass die Politik unter Professor Biedenkopf tatsächlich versucht hat, mit allen potenziellen Partnern zusammen eine gute Zusammenarbeit zu aktivieren. Beispielsweise die Beschäftigungsförderungsgesellschaft, die für den Sachsenring vorgesehen war, da hat Professor Biedenkopf gesagt, nein, die nennt ihr bitte Sächsische Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft. Da ist schon dieser Optimismus drin und die Gewerkschaften haben das gerne mitgetragen und wir im Aufsichtsrat haben das auch so unterstützt, um immer wieder, auch wenn es noch nicht gut ist, den Weg aufzuzeigen, wie es gut wird. Und dazu gehört auch, die Frau Klöppisch weiß das vielleicht, da hat die Treuhand in Berlin eine Entscheidung gegen die Sächsische Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft und deren Einbindung in den Arbeitsprozess fällen wollen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas dagegen machen. Da kommt die IG Metall zu mir ins Rathaus und sagt, Eschern, wir machen morgen eine Besetzung deines Rathauses. Dann schreibst du einen Brief an den Ministerpräsidenten und bittest ihn drum, dass die Treuhandchefin bitte hier einlenken möge. Und so haben wir das gemacht. Tausende auf der Straße, mein Rathaus war besetzt. Ich schreibe den Brief, verlese den Brief, Biedenkopf geht nach Berlin und kämpft für die Arbeitnehmer in Zwickau und es hat geklappt. Das ist nicht überall so gewesen. Deshalb sage ich das. Da haben auch welche, die normalerweise nicht automatisch geborene Partner sind, gelernt, zusammenzuarbeiten, um unser Sachsen wieder voranzubringen.
Ja. Die große Frage, gerade jetzt auch in diesen Rückblicksjahren, in diesen Erinnerungsjahren, ist natürlich die, was überwiegt in diesem Rückblick? Erfolg oder Enttäuschung? Ich will Ihnen an dieser Stelle gerne etwas einspielen, das uns der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk mitgegeben hat. Er ist Teil der begleitenden Kommission zu diesem Projekt und das ist sein Gedanke.
Der Umbau der ostdeutschen Gesellschaft war eine Erfolgs- und Enttäuschungsgeschichte zugleich. In rasend schneller Zeit wurde alles besser. Kaum jemand wünschte sich die DDR, so wie sie wirklich war, zurück. Zugleich setzten große Enttäuschungen ein. Diese hingen vor allem mit den gigantischen Sozial- und Wirtschaftsumbauten zusammen, die Millionen Menschen aus dem Arbeitsleben ausgliederte. Arbeit stand bis 1989 im Mittelpunkt. Nun gab es keine mehr. Millionen Menschen waren orientierungslos geworden. Das war aber nicht nur ein finanzielles, materielles Problem. Vielleicht sogar erst in zweiter Linie. Viel problematischer waren die sozialen und kulturellen Folgen. Die Menschen verloren eben nicht nur ihre Arbeitsplätze, die man ihnen zum Teil sogar anderswo zurückgeben konnte. Sie verloren auch kulturelle Positionen und soziale Gewissheiten und Zusammenhänge, die man ihnen nicht nur nie wieder zurückgeben konnte. Weitaus schlimmer war und ist, dass das gar nicht als Problem anerkannt worden ist, sondern immer nur, wenn es um die Einheit geht, über Geld geredet wird.
So sagt es, so sieht es der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Ich nehme da gerade das Stichwort Erfahrung nochmal auf, denn das ist ja das, was wir hier vorliegen haben, auch durch die Kommentare, die eingegangen sind auf Facebook, begleitend hier zu diesem Projekt. Ich weiß bei Ihnen allen dreien, dass das nicht Ihre Stimmungslage ist. Das hört man bei Ihnen ganz klar raus. Aber ich zitiere mal, was uns eine Frau geschrieben hat. Man hat sich in der DDR wohlgefühlt und es war ein Miteinander und die Menschen waren nicht so feindselig wie jetzt. Ich vermute, Frau Kloppich, ich gebe Ihnen das auch gerne nochmal weiter. Ich vermute, Sie kennen diese Stimmung. Können Sie nachvollziehen, woher das kommt, auch gerade so aus dem Betrieblichen, aus dem Arbeitsleben?
Ich kann diese Stimmung kann ich nachvollziehen, weil sie begegnet mir noch heute sehr oft. Also gerade meine Gartensparte, in der ich mich immer noch sehr zu Hause fühle, am Wochenende gibt es viele, die immer wieder diese Sätze genauso formulieren. Jetzt schaue ich noch mal auf Herrn Kowalczuk und ich muss ihm natürlich total recht geben. Also ich finde, das ist ganz einfach so. Es war auf der einen Seite für viele Menschen eine Befreiung und auch eine Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit, ob jetzt in der Arbeit, aber auch in der Gesellschaft. Aber für andere war es natürlich eine schwierige Erfahrung. Machen wir uns doch nichts vor. Jemand, der einen Facharbeiterabschluss in der DDR hatte, wurde jetzt arbeitslos. Und ich kenne Frauen, die haben 5 unterschiedliche Weiterqualifizierungsmöglichkeiten durchlaufen müssen. Und die sind über Kaltmannsee bis hin zur Pflasterin, also 5-mal qualifiziert worden, um dann in die Frühverrentung zu gehen. Und was passiert denn mit solchen Menschen? Diesen Menschen wird eigentlich gesagt, deine bisherige Ausbildung, deine bisherige Facharbeit, die du geleistet hast, die ist jetzt also nicht mehr so viel. Du musst dich weiterqualifizieren und dann kriegen sie 5 unterschiedlich Angebote und durchleben jeweils so eine Qualifizierungsmaßnahme oder man hangelt sich von einer ABM-Maßnahme zur anderen. Also das ist ja wirklich so gewesen und hat ja auch Tausende, Zehntausende so getroffen und da passiert ja natürlich was. Da passiert was mit meinem Leben, da passiert was mit meiner Einstellung, da passiert was mit meiner Persönlichkeit. Und ich kenne selbst Ärzte, denen es in der DDR gut ging, die dann weiter ihre Niederlassung betrieben haben, die aber im Prinzip mit völlig neuen ökonomischen Rechnungssystemen, Honorarsystemen zu tun hatte und die sich gegenüber westlichen Ärzten natürlich zum Schluss als Jammer-Ossi auch sozusagen ja, bekannt gemacht haben. Also da sind schon sehr viele Lebensbrüche entstanden und es ist in vielen Dingen nicht gelungen, sozusagen diese gesamten Fragen der Sozialisierung, der neuen Dinge, die dort auf die Menschen zukamen, aufzufangen. Und das meint, ich glaube ich, der Ilko mit einem Beitrag. Und ich kann dem viel nachvollziehen, weil wir ja in vielen dieser Beschäftigungsgesellschaften, in diesen Strukturgesellschaften, wir hatten vorhin mit Herrn Eichhorn die sächsische Aufbau- und Qualifizierungsgesellschaft genannt. Wir sind ja noch weitergegangen und haben damals das Schweißtechnische Zentrum in Zwickau gegründet. Und wir haben uns dort richtig um Berufsausbildung gekümmert, weil natürlich brach auch die Berufsausbildung des Ostens nach der deutschen Einheit zusammen. Und wir mussten tausende junge Menschen sozusagen qualifizieren in der Berufsausbildung und mussten auch dort neue Wege gehen. Also das heißt, es war eine Zeit, wo man viel Neues machen konnte, wo aber Menschen unterschiedlich betroffen sind.
Ja, Sie alle drei beschreiben auch in vielen kleinen Beobachtungen und durch die Maßnahmen, die Sie von damals wieder hervorholen, wie viel da gemacht wurde. Und ich will das gerade noch mal spiegeln, auch mit einer Aussage, die wir bekommen haben von einer Anruferin, auch aus Sachsen, bei der all das offenbar nicht angekommen ist, nicht gefruchtet hat. Hören wir mal.
Ja, ich rufe aus dem schönen Bundesland Sachsen an. Mein Beitrag zu der Einheit ist, es ist vieles schlechter geworden anstatt besser. Bei mir persönlich, ich bin der glückloseste Mensch überhaupt, den es in Deutschland gibt. Ob das im sozialen Bereich ist, im arbeitstechnischen Bereich, im Gesundheitsbereich oder ähnliches, es gibt nichts, was ich an der Einheit gut finden könnte. Wir können noch weniger in Urlaub fahren, wir haben noch weniger Geld zur Verfügung, es ist alles noch teurer geworden. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll, aber um solche Menschen kümmert sich niemand. Und das finde ich an der deutschen Einheit das Schlechteste.
Ja, Rainer Eichhorn, als Politiker haben Sie wahrscheinlich auch immer wieder Begegnungen dieser Art gehabt. Jetzt frage ich mich, ist das so, war das mehr oder weniger alternativlos oder ist da auch manches nicht gelungen, was hätte gelingen können?
Ich würde erst mal zu der Einschätzung, das ist ja eine individuelle Einschätzung und wie wir ja wissen, Deutschland ist eins, aber viele und das bedeutet automatisch, dass wir auch diese Einschätzungen, dass Leute meinen, das ist bei mir so angekommen, zu akzeptieren haben und auch solchen Stimmen automatisch mehr Gehör geben müssen. Das ist völlig richtig. dass ich das so nicht teile, weil das nicht die Mehrheitsmeinung von denen, mit denen ich zu tun habe und hatte, übereinstimmt, schmälert das nicht. Das tut weh, wenn man das persönlich für sich so empfindet und sagt, alle eure Bemühungen, die ihr gemacht habt, die reichen mir nicht, bei mir ist das nicht angekommen. Also ist es wichtig, auf die Einzelnen zuzugehen. Und ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Einzelnen auch mal reden wollen über das, was war. Und dieser Prozess, das stelle ich mit Freude fest, der ist mit dem 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution in ganz Deutschland viel mehr angeschoben worden, dass auch wenn ein Bundespräsident und die Bundeskanzlerin und der Bundestagspräsident sich äußern, wir müssen die verschiedenen Lebensleistungen der Ostdeutschen kennen, um sie besser bewerten zu können. Aber als erstes, um das zu können, müssen wir mit ihnen reden und ihnen zuhören. Und ich habe diese große Dankbarkeit persönlich erlebt bei etlichen solchen Veranstaltungen, wo die Leute mir dann in der Mehrzahl berichteten, anders als die Meinung, die wir jetzt gerade eingespielt bekommen haben. Mir geht es ökonomisch besser und für meine Kinder habe ich Perspektive und meine Enkel und. Aber meine Biografie, mein Biografiebruch und wie schwer ich es hatte, das muss ich euch einfach mal erzählen. Und die nach diesen Veranstaltungen dann ein ganzes Stück erleichterter gingen, weil sie sagen, endlich hört uns mal jemand zu. Und das ist das, was ich zurzeit auch in Sachsen feststelle, dass diese Erkenntnis, wir müssen unseren Leuten mehr Zeit geben, sich zu äußern, dass das immer mehr fruchtet. Da ist Michael Kretschmer für mich ein ganz gutes Beispiel, der das erkannt hat und immer rausgeht, egal ob er auch solche eher vernichtende Kritik hört oder nicht.
Ich will auch mal deutlich machen, es gab auch nicht nur diese Kritik und diese Kommentierung auch in den Meldungen, die wir alle erreicht haben von Bürgerinnen und Bürgern. Nur mal ein Zitat: Wir können stolz auf uns sein und wie wir das damals gemeistert haben mit der Einführung der D-Mark. Also auch das sind Tonlagen, die es hier gibt. Aber die anderen, die negativeren, die ich da eingespielt habe, die vermitteln natürlich etwas. Frau Schäffler, was Sie natürlich wahrscheinlich auch aus der wissenschaftlichen Arbeit kennen, Sie beobachten als Wissenschaftlerin eben genau diesen Stand der deutschen Einheit und des Einigungsprozesses jetzt über diese vielen Jahre. Und ich frage mich da manchmal, inwieweit ist das etwas, wenn ich so auf Ihren Tisch gucke, da sind viele Statistiken und so, dass man objektiv erfassen kann? Oder muss man auch viel stärker genau diese subjektive Perspektive hineinbeziehen?
Ja, also ich denke, man muss beides tun. Ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt diesen Vielklang von Stimmungen, diesen Vielklang von Erfahrungen. Und ich denke, den gilt es auch, geschichtswissenschaftlich aufzuarbeiten, dass wir als Historikerinnen und Historiker uns auch mit diesen Erfahrungen, mit diesen Erzählungen auseinandersetzen. Wir müssen auch ganz genau schauen, was sind da die verschiedenen Erfahrungen, also jetzt, sei es jetzt, dass davon gesprochen wird, man ist enttäuscht worden, man ist betrogen worden, aber auch die positiven Erfahrungen, also man hat sich eigentlich seine Situation verbessert. So, das alles gilt es irgendwie zu berücksichtigen. Interessant ist, finde ich auch, nicht nur die ostdeutsche Perspektive einzubeziehen, sondern auch mal zu schauen, wie wird denn, ja, das ganze Jahr 1990, die Währungsunion, wie wurde das eigentlich aus westdeutscher Perspektive gesehen? Wie wird das heute bewertet? Nicht nur von den beteiligten Politikern, Ökonomen und so weiter, sondern wie wird das von den Bürgerinnen und Bürgern, wie haben die das damals erlebt? Also das ist ja auch vielleicht noch eine ganz spannende Perspektive, wo man auch dann darüber in den Dialog kommen könnte. Also ich denke, das ist eben auch wichtig, dass man dann eben zwischen den, ja, Westdeutschen und den Ostdeutschen noch mehr ins Gespräch kommt. Und es gibt natürlich noch einen weiteren Schritt, den wir jetzt aus unserer Profession heraus machen und auch machen werden, machen müssen, ist halt sich wirklich jetzt nochmal auf einer wissenschaftlichen Ebene, also auf einer Ebene, wir gehen wirklich in die Archive, wir schauen uns die Quellen an, die Bestände, die auch jetzt immer weiter zugänglich werden. Da geht es nicht nur um den ja, legendären Treuhandbestand, der jetzt im Bundesarchiv so langsam erschlossen wird, sondern es geht auch um die verschiedenen Bestände der Ministerien, der Gewerkschaften und so weiter. Und da gibt es noch ganz viel Material, aus dem unsere Profession schöpfen kann. Und ich denke, also zusammen diesen Erfahrungsaustausch zu stärken und andererseits dann aber auch so ein Faktenfundament zu schaffen, da sind wir auf einem guten Weg, würde ich jetzt mal ganz positiv sehen.
Stichwort guter Weg, Herr Eichhorn. Wenn Sie einmal nicht als Zeitgenosse den Blick zurückrichten, sondern als Bürger dieses Landes den Blick nach vorn, sind wir auf einem guten Weg, die innere Einheit zu vollenden?
Ich stelle fest, dass die Zeit der Vorurteile, die vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren noch viel mehr verbreitet waren, allmählich abnimmt. Wir reisen auch viel und es freut mich dann, wenn ich Altersgenossen West höre, die von ihrer Fahrradtour entlang des Elbereuther Weges berichten und von den hunderten guten Gesprächen, die sie hatten. Die bilden sich ein viel realistischeres Urteil, als uns manchmal auch die veröffentlichte Meinung weismachen will. Die Leute haben selber sich angeguckt, wie tickt denn der Osten wirklich? Wie ist es da? Und wie gehen die Leute mit ihren Prozessen um? Und dann haben sie auch solche Gespräche geführt. Und weil das natürlich noch nicht ausreicht, ist es notwendig, dass wir auch diese Erfahrungen in die alten Bundesländer bringen. Denn ich stelle fest, es gibt immer noch welche, die auch 30 Jahre nach Fall der Mauer und nach 30 Jahren deutsche Einheit aus dem Westen noch nicht in den Osten gefahren sind, um sich das Bild zu machen. Und umgekehrt gibt es jede Menge Leute im Osten, die sich nicht vorstellen könnten, dass bei uns das Schwimmbad in Sachsen neu gebaut wurde, aber im Ruhrgebiet geschlossen werden musste und nicht saniert werden konnte. Dass diese Lebenserfahrung gegenseitig sich anzuhören und dort auch mal hinzufahren und mit den Altersgenossen im Gespräch, in der Gaststätte oder wo auch immer zu sprechen oder bei Vorträgen, ich mache das auch, das ist dringend notwendig, damit wir diese innere Einheit in den Köpfen immer mehr auch noch voranbringen. In der nächsten Generation, in der übernächsten, wird das nicht mehr diese Rolle spielen.
Da haben Sie recht.
Also, noch mehr Begegnung. Apropos Generation, Frau Schäffler, Sie sind, das darf ich glaube ich sagen, die Jüngste hier in der Runde, Jahrgang 1985. Also wahrscheinlich idealerweise auch schon eine, die mit einem anderen Generationenblick auf das Thema schaut.
Also auf jeden Fall, der Blick ist da bei mir ein ganz anderer. Die persönlichen Erfahrungen sind auch ganz andere. Aber ich werde jetzt doch noch mal kurz in meiner Rolle als Historikerin sprechen. Und zwar fand ich es ganz interessant, was Frau Kloppich auch vorher gesagt hat. Also die letzten 30 Jahre, also wir dürfen quasi das Verhältnis, das es heute gibt und die Probleme, aber auch die schönen Sachen, da muss man auch wirklich die Entwicklung seit 1990 noch mal in den Blick nehmen. Es gibt so diese Wahrnehmung, dass nach 1990 die alte Bundesrepublik einfach ein bisschen größer geworden ist. Und das ist natürlich, also im Nachhinein denkt man sich ja, okay, so eine Sichtweise ist eigentlich nicht mehr vertretbar. Es ist ja ein neues Land entstanden und es ist eine neue gemeinsame Geschichte, ein neues gemeinsames Leben, eine Politik, eine Gesellschaft entstanden. Und da fände ich es, also das wäre auch so ein bisschen eine Anregung von meiner Seite, sich mehr diese Gemeinsamkeiten oder dieses Zusammenleben anzuschauen und auch zu schauen, inwieweit findet denn da ein Transfer, ein Zusammenwachsen zwischen Ost und West statt? Und ist es nicht auch so, dass Dinge vom Osten in den Westen getragen werden? Und ich finde, da ist ein ganz interessantes Beispiel das Thema Kinderbetreuung. Also in der alten Bundesrepublik und auch noch weit in die 90er Jahre hinein war es eben in Westdeutschland undenkbar oder fast undenkbar, mit wenigen Ausnahmen, unter dreijährige Kinder außer Haus zu betreuen, Ganztagsbetreuung und so weiter. Und heute haben wir uns in eine ganz andere Richtung entwickelt oder sind zumindest dabei. Und heute schauen viele Eltern, die im Westen wohnen, in den Osten und sagen, oh, also da ist eigentlich eine Situation, die hätten wir auch gerne. Und ich denke, also man kann auch dann eben positive Beispiele finden, wie man sich gegenseitig befruchtet und wie man zusammen weiter vorankommen kann.
Das war unsere kleine Zeitreise heute zurück. 30 Jahre deutsch-deutsche Geschichte, die Einheit vor der Einheit, die Zeit, in der die Wirtschafts-, Währung- und Sozialunion kam, 1990 zum 1. Juli, die Einführung der D-Mark. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Erinnerungen, Ihre Eindrücke, Ihre Einschätzungen. Vielen Dank an Constanze John, an Dr. Eva Schäffler, an Rainer Eichhorn und an Iris Kloppig. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Der Verein Deutsche Gesellschaft und die von der Bundesregierung einberufene Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit danken allen Mitwirkenden an diesem Podcast. Viele hundert Menschen haben sich mit Wort- und Schriftbeiträgen gemeldet. Vielen Dank allen Einsendern. Die Podcasts sind mit Unterstützung der Tageszeitung, der Tagesspiegel sowie Radio Sachsen entstanden.